Ja, hallo unsere lieben Podcaster und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns hier heute vor dem großen Preis von Aserbaidschan zurück. Wie ja schon in der letzten Folge versprochen, kommt diese Woche eine zweite Folge, die sich dieses Mal hauptsächlich um die Formel 1 drehen wird. Und an meiner Seite ist natürlich wie immer der Marvin mit dabei.
Ja, guten Tag, meine lieben Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und ja, Formel 1 steht wieder an nach einem Monat Pause. Kehrt der Rennzirkus zurück in unsere Fernseher und in die Stadt Baku tatsächlich. Letztes Jahr ja, das war vorletztes Jahr, ne?
Vorletztes Jahr das Rennen mit Perez, genau, wo er gewonnen hat, genau. Ja,
stimmt,
ja.
Letztes Jahr war es ein bitterer Ferrari-Auftritt. Kommen wir nachher genauer drauf zu reden. Aber ja, die Formel 1 startet wieder, 4 Wochen Pause gewesen, durch die Absage des geplanten China Grand Prix, der, glaube ich, aufgrund Corona-Regularien und so, die immer noch in China gelten, leider nicht stattfinden konnte.
Und, ja, so ähnlich. Also bis Anfang des Jahres gab es ja noch diese. Genau, also bis Anfang des Jahres waren da noch sehr strenge Regularien. Jetzt ist das mittlerweile ja auch locker. Nee, nicht mehr. Diese wurden tatsächlich aufgehoben. Und die wollten auch wieder das Formel-1-Rennen tatsächlich dann halt haben. Nachdem es schon abgesagt wurde, wollte China wieder in den Kalender reinkommen. Da gab es dann wohl auch wieder Gespräche. Aber am Ende des Tages hat die Formel 1 dann den Veranstaltern abgesagt, weil das dann alles dann doch zu kurzfristig gewesen wäre, wenn man dann schon den Kalender so fertig hatte und das auch alles geplant hatte. Deswegen gibt es dieses Jahr kein China-Rennen, aber man kann wohl davon ausgehen, dass es ab nächstem Jahr wieder ein Rennen in Shanghai geben wird.
Ja, da sind wir sehr gespannt drauf. Denke ich auch, dass es dann da nächstes Jahr wieder ein Rennen geben wird. Ich meine, er war ja schon dieses Jahr im Kalender drin. Ich denke, nächstes Jahr werden wir dann auf jeden Fall ein Rennen sehen. Und dann kommen wir erstmal zu unserer Woche. Ich würde einfach mal anfangen. Bei mir war es eigentlich recht entspannt. Ich habe gestern meine zweite Abiturprüfung mit Deutsch geschrieben. Die war auch sehr, sehr entspannt. Ansonsten ging nicht viel arbeiten gewesen. Ansonsten nicht viel gemacht. Am Wochenende hatte mein kleiner Bruder noch Konfirmation, was mich leider daran gehindert hat, mit dem FC nach Hoffenheim zu fahren, wo ich gern hingefahren wäre. Am Wochenende bin ich jetzt aber kurzfristig dann doch zum Spiel gegen Freiburg wieder im Stadion. Da freue ich mich sehr drauf, da nochmal hinzugehen. Sind ja jetzt noch 3 Heimspiele und 3 Auswärtsspiele, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche gerade. Zum letzten von Bayern kann ich leider nicht hingehen, weil ich zu dem Zeit in Barcelona bin, aber deshalb jetzt am Wochenende das letzte Mal in diese Kurve und gegen Hertha dann nochmal auf den Sitzplätzen. Ist natürlich traurig, dass dann so lange, ich weiß auch nicht, wie ich das nächstes Jahr durchziehen kann, wird, denke ich, schwer, da noch so oft ins Stadion zu gehen. Auch weil sich unsere Gruppe, mit der wir immer gefahren sind, mittlerweile so ein bisschen auseinandergeht. Also wir waren so 3 Leute, die immer zusammen gefahren sind und das ist aktuell so ein bisschen auseinandergegangen. Deshalb müssen wir da mal schauen, wie ich das weitermache. Auch mit dem Handball wird schwer, weil ich nächstes Jahr in 2 Mannschaften spiele und dann sich das vermutlich überschneidet, auch wenn Köln nicht mehr europäisch spielt und dann wahrscheinlich vermutlich öfter Samstag spielen wird. Mal schauen. Aber war schon sehr geil, das dies Jahr mal so mitzumachen und auch schon letzte Saison. Ich war dieses Jahr bei 2 Heimspielen nicht, mit Bayern dann 3 Heimspielen nicht. Ansonsten bei jedem Spiel, uns hat echt Bock gemacht, aber ja. Ansonsten erstmal, wie war denn deine Woche?
Ja, ähnlich wie deine Woche. Also, wie du es auch schon gesagt hast, arbeiten gewesen, dann halt die Zeit auch ein bisschen zum Lernen genutzt. Bei mir steht morgen meine zweite Abi-Prüfung an. Das ist Englisch, also du hattest gestern, also wir nehmen am Donnerstag auf, am Mittwoch hattest du Deutsch, am Freitag habe ich dann jetzt Englisch. Das ist aber, glaube ich, auch kein allzu großes Problem. Englisch ist ja eigentlich ein relativ entspanntes Fach, da musste ich jetzt auch gar nicht so viel für lernen. Und dann steht halt nächste Woche Mittwoch bei mir Mathe an. Das wird, glaube ich, eher das größte Problem, also das größte Problem bei meinen Abi-Fächern, weil da bin ich halt einfach schriftlich nicht ganz so gut drin und ich habe mich die Woche mit ein paar Freunden getroffen, wir haben zusammen gelernt und so weiter und hoffentlich hilft das alles ein bisschen, um in Mathe irgendwie so viele Notenpunkte zu erreichen, wie es so möglich ist. Also ich wäre da schon mit ein paar Pünktchen äußerst zufrieden, muss ich ehrlich zugeben. Einfach, Mathe liegt mir nicht ganz so gut. Und sonst, ja, ja, entspannte Woche auch arbeiten gewesen. Ja, und jetzt ein bisschen, wir haben ein bisschen sehr viel, oder was heißt ein bisschen, wir haben eigentlich wirklich sehr, sehr viel in letzter Zeit mit ein paar anderen Freunden Pro Clubs gespielt in FIFA. Und ist das so ein Modus, Sie kennen wahrscheinlich welche, die FIFA zocken, wo man einfach sich ein Avatar erstellt und dann in einer Mannschaft zusammenspielt. Wir sind ja immer unterschiedlich viele, weil halt nicht, oder weil meistens nicht alle gleichzeitig können, aber wir sind meistens so kaum 4 bis 6 Leute und dann spielen wir. Pro Clubs haben wir in den letzten Tagen sehr, sehr oft gemacht. Das war eigentlich ganz cool. Und ja, sonst habe ich noch, mir noch etwas für meine Sammlung geholt. Ich habe mir den Bahrain-Wagen von Charles Leclerc vom vergangenen Jahr geholt, von BBR, den F175. Jetzt habe ich endlich das gute Modell von dem Auto. Ich hatte das Burago-Modell schon vom F175. Allerdings waren da so ein paar kleinere Fehler an dem Modellauto. Und bei dem BBR-Modell sind halt keine Fehler vorhanden. Generell ist BBR, was Modellautos angeht, die beste Marke, die Ferrari-Modellautos produziert. Da habe ich mich nicht lumpen lassen, habe einen günstigen Wagen gefunden, den dann direkt gekauft und bin jetzt sehr, sehr froh, ist gestern angekommen. Also ein weiteres Modellauto für meine Sammlung. Und sonst, ja, pff, nicht viel. Also momentan ist eigentlich wirklich der Tagesablauf. Aufstehen meistens so gegen 10, 11 Uhr bei mir. Bei dir ist es ja ein bisschen anders, weil du ja also du hast keine festen Arbeitszeiten, aber du gehst ja meistens morgens, also vormittags arbeiten. Ich gehe meistens eher ja, mittags bis nachmittags arbeiten. Und ja, deswegen meistens mein Tagesablauf einfach aufstehen, bisschen was frühstücken, dann zur Arbeit fahren, wiederkommen, bisschen was lernen und dann halt abends, wenn halt Fußball kommt, Fußball gucken oder keine Ahnung, dann Pro Clubs spielen, eine Serie gucken, was auch immer. Also es ist halt wirklich echt entspannt ohne Schule. Und es ist halt auch irgendwie so komisch zu denken, dass jetzt in der Woche sind halt alle schriftlichen Abiturprüfungen auch schon wieder durch. Dann haben wir beide nur noch unsere mündlichen Prüfungen. Dann ist es halt einfach komplett vorbei so. Das ist halt auch irgendwie sehr, sehr komisch. Ich dachte irgendwie, dass das irgendwie viel intensiver ist, auch so mit dem Lernen und so. Vielleicht rächt sich das im Nachhinein, weil ich nicht so ganz intensiv für Mathe gelernt habe, aber irgendwie dachte ich immer früher, oder ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es jedenfalls so, dass ich immer so gedacht habe, boah, beim Abi, da muss man so viel für lernen und so weiter. Aber ich meine, das baut sich ja eigentlich alles so auf in der Q-Phase, dass man dann halt eigentlich fürs Abitur gut vorbereitet ist, dass es eigentlich so eine Klausur ist wie halt das Vorabi. Und die Vorabi-Klausuren sind so fast wie die normalen Klausuren. Also es ist halt immer so ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen schwieriger, aber im Grunde genommen fühlt es sich, finde ich, wie ganz normale Klausuren an.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte davor, also ich habe mir da gar nicht so krasse Gedanken gemacht, weil ich eigentlich immer schon so ein bisschen der Meinung war, dass auch so die Lehrer oder so, die ja oft sagen, ja, es war genauso wie als wir in die Oberstufe gekommen sind, so vor 3 Jahren, da haben immer die Lehrer in der 8. oder 9. Klasse gesagt, so ja, mit dem Verhalten kommt ihr in der Oberstufe nicht weit und so. Und ich muss sagen, also die Oberstufe war tausendmal chilliger als jede Stufe in der
Safe,
Unterstufe.
safe,
Also
safe.
ich fand 7., 8. vor allem fand ich 10-mal schlimmer als die Oberstufe. Ich fand die Oberstufe
Ja.
so entspannt. Und ähnlich ist es mit dem Abi. Also ich finde das so entspannt. Also ich habe, muss, okay, das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht der Optimalfall, aber ich habe jetzt für beide Klausuren habe ich mich abends, habe ich 1 Stunde alles durchgeguckt und das war es. Mehr habe ich für beide Klausuren nicht gemacht. Das wird sich jetzt für die anderen beiden auch ändern. Also für meine mündliche Prüfung Mathe und für die Klausur in Dings, da werde ich schon dann, denke ich, noch ein bisschen mehr mir das angucken müssen. Aber ja, trotzdem, glaube ich, insgesamt ist es eigentlich, also insgesamt ist es halt dann auch einfach immer viel so, wo die Lehrer dich einfach verrückt machen und so. Und ich
Ja,
meine,
also vor allem, ich glaube, bei uns beiden ist es auch so, dass wir in der Mittelstufe oder uns im Gegensatz zur Mittelstufe deutlich verbessert haben, jetzt am Ende des Tages mit unseren Abi-Vornoten und unserem Durchschnitt im Vorabi sozusagen, im Gegensatz halt zur 7., 8., 9. Klasse.
ja, also bei mir auf jeden Fall. Also ich bin von einem, wahrscheinlich in der damals einer der schlechtesten Schüler. Also ich habe damals nur Vieren und Fünfen eigentlich geschrieben. Und jetzt schreibe ich eigentlich nie eine Vier. Also außer mal in Englisch, aber selbst da jetzt auch nicht mehr. Beziehungsweise hatte ich ja jetzt auch schon lange nicht mehr. Früher habe ich in Englisch noch eine Vier ab und zu bekommen, aber jetzt auch nicht, also dann auch nicht mehr. Aber ja, das hat sich schon krass entwickelt. Also ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass so Fächer, auf die man gar keinen Bock hat, zum großen Teil auch weg sind einfach. Und man sich das so wählen konnte, wie man da auch Lust drauf hatte und so. Und man einfach auch älter wird und vielleicht auch irgendwie Schule anders sieht, als man das vielleicht dann noch mit 13 oder so gesehen hat. Und ja, also wie gesagt, das Abitur. Ich habe da mir zum Glück nicht so viele. Also der einzige Unterschied ist halt, dass du theoretisch auf jedes Thema, was du in den letzten 2 Jahren hattest, vorbereitet sein musst. Aber auch nur, ja, theoretisch. Also man kann ja zu 80% relativ darauf setzen, dass das, was man gerne hätte an Themen, auch in den Klausuren drankommt, außer in der mündlichen Prüfung und wenn man halt Mathe schriftlich schreibt, weil Mathe schriftlich oder vielleicht auch andere Fächer, aber bei Mathe zumindest schriftlich ist es halt so, dass da halt wirklich alles drankommt und in mündlichen Fächern kommt auch alles dran, so, da kannst du nichts irgendwie auswählen oder so.
Ja, da muss ich mein Veto kurz einbringen. Da ist es bei mir zum Glück ein bisschen anders, weil ich halt Rallye mündlich habe und bei mir ist da kein Prüfungskomitee oder sonst irgendwas. Da sind nur drei Lehrer und meine Rallye-Lehrerin hat mir halt Auswahlmöglichkeiten so mäßig gegeben und meinte, ja, was findest du denn besser? Weil sie sucht die Klausur sozusagen raus und sie meinte, such dir mal von dem Lehrplan die Themen aus, die du am besten kannst und was du vielleicht weniger lieber haben würdest, dann sucht sie eher danach aus. Also es war bei meiner Schwester, ich habe mit der darüber gesprochen, auch ähnlich im Abi. Dort hat die Lehrerin das auch gemacht. Eigentlich, in der Regel macht man das, glaube ich, nicht. Aber ja, also ich glaube, das ist aber auch unterschiedlich von Lehrer zu Lehrer oder von Fach zu Fach. Also, weil in Rallye ist es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was anderes, als wie wenn du es halt in Mathe hast. Weil in Mathe, das ist ja ein Hauptfach, das Ganze ist ja viel komplexer als in Rallye.
Ja, also in Mathe wird es auch so sein, also also der Lehrer, der Hauptlehrer sucht ja die Aufgaben raus. Die werden ja nicht irgendwie vom Ministerium gestellt oder so. Und ja, dann ist es in Mathe auch so, dass der Lehrer schon, also es gibt drei Gruppen bei uns im Kurs jetzt zum Beispiel und der Lehrer meinte auch schon, dass er da bei den Aufgaben, die wer kriegt, auch schon darauf achtet, dass das, der weiß ja, was wer kann und was nicht.
Genau, das
Das
wollte ich
merkt
gerade
man
auch
ja
nochmal
als
sagen.
Lehrer im Unterricht. Und danach geht er dann halt schon ein bisschen. Und in Mathe ist es halt so, dass man dann die erste Viertelstunde, also man muss eine halbe Stunde die Aufgaben dann bearbeiten, dann die eine Viertelstunde vorstellen. Und dann in der anderen Viertelstunde kriegt man noch Fragen gestellt. So ist es halt. Und ja, dann mal schauen, wie das wird. Aber ich würde sagen, damit schließen wir dann auch den persönlichen Talk, wenn du nichts mehr zu erzählen hast, ab. Und kommen zu Formel 1 in Baku. Ich habe Bock auf das Wochenende. Ich kann leider, ja, wobei morgen kann ich, es gibt ja ein paar Änderungen, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich muss sagen, um das Ganze, was jetzt die letzten Tage in der Formel 1 passiert ist, auch die Franz-Tost-Thematik und so, da habe ich irgendwie so ein bisschen die Scheuklappen angehabt die letzten Tage und habe irgendwie mir das gar nicht so genau durchgelesen. Deshalb musst du da gleich mehr zu sagen. Also irgendwie habe ich mich nicht so wirklich mit den ganzen neuen Themen beschäftigt, auch wie das jetzt da mit dem neuen System, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, funktioniert. Habe ich jetzt auch nun, also ich kann es mir, glaube ich, vorstellen, weil es schon mal so geäußert wurde, wie sie es machen wollen. Aber ja, insgesamt weiß ich das jetzt gerade nicht zu 100%. Da wirst du dann gleich mehr zu sagen können. Aber ja, jedenfalls Baku freue ich mich sehr drauf. Es wird ein wieder richtig geiles Rennen, denke ich. Baku finde ich eine sehr, sehr coole Strecke, muss ich sagen. Ja, Garantie für Safety Car ist eigentlich auch gegeben in Baku. Und ja, spannende Rennen, wenn man mal so in die letzten Jahre zurückguckt. Also alle Rennen hatten irgendwie einen Knüller drin. Das war schon wirklich eigentlich, also ich kann mich selten erinnern, dass es in Baku wirklich richtig langweilig war.
Das
Und
erste Rennen eigentlich nur.
ja, und deshalb freue ich mich sehr auf das Rennen und bin gespannt, wie es am Ende aussehen wird.
Ja, also kommen wir erstmal zum neuen Format, denn die Formel 1 hat angekündigt, dass man ein neues Format in Baku, ein neues Sprintformat fahren wird. Und zwar ist es so, dass es nur ein freies Training gibt. Das wird morgen Vormittag sein. Und dann nachmittags wird das normale Qualifying sein für das Hauptrennen. Also das normale Qualifying, was wir sonst immer von samstags kennen, ist schon morgen Nachmittag. So, und dann ist am Samstag ein Qualifying für das Sprintrennen. Also es gibt jetzt ein extra Qualifying für Sprintrennen. Das Qualifying wird etwas kürzer sein als das richtige Qualifying, aber es wird auch Q1, Q2, Q3 geben. Also das ist an sich ein ganz normales Qualifying, nur halt mit ein bisschen weniger Zeit. Und dann am Samstag selber ist dann auch noch der Sprint. Also das Sprintrennen und das Qualifying fürs Sprintrennen haben komplett nichts mit dem Hauptrennen zu tun. Also das ist komplett unabhängig voneinander. Das Punktesystem beim Sprintrennen bleibt mal nicht gleich, dass der erste 8 Punkte kriegt und das dann immer weniger, ein Punkt weniger gibt bis Platz 8. Das bleibt, meine ich, erhalten, wenn ich mich nicht komplett vertue. Da habe ich jedenfalls nichts Neues zu gelesen. Und so war das ja in den vergangenen Sprints immer. Und dann am Sonntag ist es Hauptrennen. Also wir haben sozusagen eine Qualifying-Session mehr dazu bekommen zu den Sprintrennen. Und das Sprintrennen selber hat keine Auswirkungen auf die Startaufstellung mehr. Also wir können ja vielleicht nur unsere Meinung dazu sagen. Ich persönlich bin immer halt noch ein Fan von dem sehr, sehr klassischen Format mit drei Trainingssessions und einem Qualifying, dann das Hauptrennen. Ich fand immer, die Sprints waren eigentlich auch mal ganz nett, so zwischendurch, haben wir auch mal gesagt, so 3 bis 6 Sprints pro Saison kann man ja machen und so weiter. Und jetzt hat man ja das Sprintformat noch so ein bisschen überarbeitet und insgesamt finde ich es jetzt nicht schlecht, aber ich finde, man hätte ein paar Sachen verbessern können. Was halt ein bisschen schade ist, ist halt einfach, dass das Qualifying für das Sprintrennen eigentlich ein ganz normales Qualifying ist. Und dort hätte man vielleicht ein bisschen mal was anderes machen können, zum Beispiel ein One-Shot-Qualifying. Das heißt, jeder hat nur eine Runde, also eine schnelle Runde darf er fahren und die entscheidet über die Startaufstellung dann im Sprintrennen. Oder man hat so eine kurze Session für 15 bis 20 Minuten, wo dann alle gleichzeitig auf der Strecke sind, also wo es kein Q1, kein Q2, kein Q3 gibt, sondern sowas halt. Oder zumindest bei diesem One-Shot-Qualifying, dass man zumindest in Q3 so ein One-Shot hat. Also dass man ganz normales Q1, Q2 fährt und dann in Q3 dann halt ein One-Shot-Quali hat. Also dass man halt wenigstens irgendetwas an dem Format halt ändert, weil jetzt finde ich es halt ein bisschen langweilig, weil es halt einfach sozusagen ein zweites Qualifying ist. Und es hat halt einfach viel weniger Bedeutung, weil es nur fürs Sprintrennen Bedeutung hat. Und im Sprintrennen gibt es deutlich weniger Punkte als im Hauptrennen. An sich finde ich die Idee, dass man den Sprint unabhängig vom Hauptrennen macht, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das muss man sehen. Ich meine, wir haben jetzt ja noch kein Rennen gesehen, deswegen kann man das halt schwer einschätzen. Aber das wäre halt etwas, was ich ändern würde, halt einfach, dass man das Qualifying für den Sprint ein bisschen abändern würde und nicht einfach so ein Quali 2.0 bringen würde, weil im Grunde genommen hat man am Tag zuvor das Gleiche gesehen und dann weiß man ja schon so circa die Leistungsdichte und so weiter, wie weit die voneinander entfernt sind und dort wird sich dann, glaube ich, auch nichts großartig tun im Gegensatz zum Vortag. Also dort hat man dann wahrscheinlich eine ähnliche Startaufstellung wie sonst, während das halt bei einem One-Shot-Quali ein bisschen anders wäre. Dort ist man mehr unter Druck, dort hat man dann nur eine Runde, um zu performen. Und dort ist die Situation dann halt immer noch ganz anders, als wenn man mehrere Runden im Quali hat, um halt die perfekte Runde zu finden. Ja, das wäre so mein Gedanke. Du kannst ja mal deine Gedanken zu dem neuen Format loswerden.
Also ich muss sagen, klar, es bringt nochmal was Neues rein und klar, man hat mehr zu gucken. Natürlich ist das an sich als Zuschauer geil, aber ich fühle es nicht, muss ich sagen. Also ich habe es eigentlich gefühlt, mit dem Sprint-Qualifying, wie du angesprochen hast, ab und zu dieses Sprint-Qualifying drin zu haben, was durchaus auch mal was durcheinander gebracht hat und auch mal was geändert hat in der Startaufstellung. Aber ich finde es jetzt Quatsch, dass man sozusagen zwei Rennen hat, also die unabhängig voneinander sind, weil du hast es jetzt gefühlt wie in der Formel 2, sogar noch krasser, weil das Sprintrennen gar nichts mit dem anderen Rennen zu tun hat. In der Formel 2 wird ja dann immerhin noch so die Aufstellung geswitcht und so im Vergleich zu dem Ergebnis von dem ersten Rennen. Es sind ja sozusagen zwei unabhängige Rennen an einem Rennwochenende und ich weiß nicht, ich fühle es nicht so. Ich habe es gefühlt, Qualifying fürs Sprintrennen, dann Startaufstellung vom Sprint, also Ergebnis vom Sprintrennen gleich Startaufstellung. Fand ich in Ordnung ab und zu in der Saison. Sonst das alte System fand ich gut. Aber so weiß ich nicht, fühle ich nicht. Also ich finde, die Formel 1 sollte ein Rennen haben. Ein Rennen, wo sich alles drum dreht. Und das soll Sonntag sein. Werdet ihr auch bald kommen, dass wir ein Samstagsrennen haben. Wenn ich mich nicht ganz verirre, aber ich glaube doch in Las Vegas, das Rennen ist samstags, wenn mich nicht
Ja,
alles
das,
täuscht.
also das ist für die samstags, aber für uns ist das wie ein Rennen in Australien, also wie in Asien und so weiter.
Ja?
Das wird für uns 7 Uhr oder 6 oder 7 Uhr morgens sein. Also
Ach
das
so,
ist da
okay,
halt nachts, weil.
dann habe ich nichts. Ich habe nur irgendwann mal gehört, dass das irgendwie Samstag. Ja, okay, dann habe ich mich da vertan. Aber ja, jedenfalls. Also ich fühle es einfach nicht. Ich finde, es sollte das Hauptrennen geben, das ist sonntags. Ich fand es in Ordnung mit dem Sprintrennen, mit dem Qualifying für Sprintrennen und dann, das fand ich in Ordnung. Auch wenn ich da schon gesagt habe, muss meiner Meinung nach auch nicht sein, aber es hat irgendwie dann nochmal was Neues reingebracht, was auch völlig in Ordnung war. Ab und zu kann man das mal machen. Aber so jetzt muss ich sagen, wo wir sozusagen zwei unabhängige Rennen haben, wie ich schon gesagt habe, muss ich einfach sagen, fühle ich nicht und finde ich, weicht mir zu weit von dem traditionellen ab, was wir in der Formel 1 haben, vom traditionellen Rennwochenende. Und ja, ich finde es nicht cool. Auch wenn es natürlich vom Entertainment-Faktor geil ist, weil du zwei natürlich noch mal ein Event mehr hast und. Natürlich ist das alles schön und gut, bringt natürlich auch denen ordentlich mehr Asche. Aber am Ende muss ich sagen, ist es scheiße und vor allem auch für die kleinen Teams hat ja eigentlich das Sprintrennen jetzt gar keine Bedeutung mehr. Also
Ja, das stimmt. Das wollte ich auch noch als Kritikpunkt dranbringen.
so hatte man ja so, dass die kleinen Teams dann vielleicht durch irgendwie einen Unfall vorne oder so profitieren konnten, ein paar Plätze weiter vorne starten konnten oder sonst was. Aber wenn du jetzt so ein Team wie Williams hast, die zwar jetzt auch ein bisschen in der Top 10 rumfahren, aber eher das schlechtere Team im Feld ist, und im Qualifying vielleicht nicht die beste Pace haben, dem bringt es einfach gar nichts, selbst wenn im Sprint irgendwie kamen und drei Autos ausscheiden vor ihnen und sie theoretisch dann laut dem alten System drei Plätze weiter vorne starten würden, bringt ihnen das halt einfach gar nichts, weil der Sprint absolut einfach nichts damit zu tun hat.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Der andere Punkt hingegen ist aber dann, dass wir dafür, denke ich, bei den Sprintrennen eine deutlich höhere Risikobereitschaft der Fahrer sehen, weil sie können aufs Ganze gehen und es würde ja nichts ändern fürs Rennen. Das Einzige, was natürlich, ich weiß nicht, ist das Qualifying fürs Rennen, ist das vor dem Sprint-Qualifying
Ja,
oder nach dem?
das ist morgen ja schon.
Ah, für das Hauptrennen, das Qualifying ist morgen.
Fürs Hauptrennen ist Quali morgen.
Achso, und dann Samstag ist Quali fürs Sprintrennen und dann Sprintrennen.
Genau, und Sonntag
Ah,
das
okay,
Normalrennen.
okay. Ja, okay, dann ist auf jeden Fall so, dass man mehr Risiko gehen kann, ist auf jeden Fall gegeben, weil man ja nichts zu befürchten hat. Ich meine, man hat seinen festen Startplatz für Sonntag schon und dann kann man da aufs Ganze gehen halt. Das ist vielleicht dann immer ein Vorteil, weil man ja schon dann doch hatte, dass in den Sprintrennen auch die meisten dann eher vorsichtig gefahren ist, weil natürlich keiner irgendwie wollte, dass man auf einmal 10 Plätze weiter hinten startet.
Ja, genau. Also das stimmt auf jeden Fall. Ich bin halt mal, wie du es halt schon gesagt hast, für die kleineren Teams ist es halt einfach vielleicht nicht ganz so profitabel. Ich fände es vielleicht gut, wenn man bei drei Events dieses Sprintformat fahren würde. Vielleicht dann halt noch mit ein, zwei Verbesserungen und dann halt bei drei anderen Sprints. Ich meine, wir haben sechs Sprinter dieses Jahr, wenn ich mich, ich glaube, wir haben sechs, dass man bei drei das alte Format fährt, weil eigentlich, um ehrlich zu sein, fand ich es ganz nice, vor allem. Jetzt beim letzten Mal, wo der Sprint war in Brasilien, war das Sprintrennen und das Qualifying fürs Sprintrennen ja richtig geil. Da hatten wir Magnussen auf Pole Position, was natürlich auch ein bisschen durchs Wetter bedingt war, aber dann das Sprintrennen war so geil mit dem Battle da zwischen Russell, Verstappen, Sainz und Hamilton. Das war wirklich richtig, richtig cool. Und wenn man das halt so ein bisschen beibehalten würde, weil, keine Ahnung, also ich fand ja jetzt auch viele Sprints eigentlich gar nicht mal so langweilig. Also. Auch 21 waren dort echt ein paar gute Sprints, wie zum Beispiel auch in Brasilien 21 mit Hamiltons Aufholjagd da, wo er von 20 auf 5 gefahren ist. Oder Silverstone war eigentlich auch ganz nett, Monza auch. Also konnte
Ganz
man
nett.
ganz nett, da konnte man gut machen. Ich bin mal gespannt. Also man kann jetzt da, finde ich, noch kein krasses Urteil darüber fällen, weil wir halt einfach das Format noch nie so gesehen haben, weil es erst jetzt am Wochenende das erste Mal ausgeführt wird. Da können wir einfach dann nächste Woche unser Fazit mal ziehen und dann sagen, wie wir das neue Sprintformat finden. Ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, weil jetzt halt, es war eine sehr lange Pause und jetzt kriegt man so auf einmal so richtig viel Futter. Also man kriegt zwei Qualifyings, zwei Rennen. Also eigentlich ist das Wochenende für Formel 1-Fans richtig vollgepackt. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu zwei anderen großen News, die den Rennstall Alpha Tauri betreffen. Und zwar wird Franz Tost am Ende der Saison seinen Posten räumen nach 17 Jahren, wo er das Team geleitet hat. Damals hieß das Team ja noch Toro Rosso, wird er das Team verlassen. Ich meine, er ist jetzt halt auch schon in einem etwas, ich will es mal nett ausdrücken, gehobeneren Alter. Also ich meine, er ist jetzt fast 20 Jahre lang Teamchef in der Formel 1 gewesen, war davor, glaube ich, in Japan in der Formel Nissan mit Ralf Schumacher. Dort haben sie mal bei Sky irgendwas erzählt. Er war ja, oder ist generell schon sehr, sehr lange im Motorsport schon tätig gewesen. Und jetzt hat er 20 Jahre lang oder fast 20 Jahre lang dieses Team geführt, hat mit dem Team zwei Rennen gewonnen. Den Sieg von Vettel 2008 in Monza und den Sieg von Gasly 2020 in Monza, hatte vor allem in den Jahren 2020 und 2021 gute Saisons. Jetzt dieses Jahr oder auch letztes Jahr oder letztes Jahr komplett und dieses Jahr bis jetzt läuft es auch noch nicht ganz so gut bei dem Team. Aber insgesamt glaube ich, dass Franz Tost einen sehr, sehr guten Job dort gemacht hat. Er hat einige junge Fahrer hervorgebracht in dem Team. Sebastian Vettel, Max Verstappen, die beide Weltmeister geworden sind. Aber auch Fahrer wie Ricciardo, die dort Rennen gewonnen haben, Pierre Gasly, ganz viele andere, Carlos Sainz auch. Also man muss einfach sagen, er hat dort einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ihn beerben werden Laurent Mekies, der momentan noch technischer Direktor bei Ferrari ist. Er wird seinen Platz bei der Scuderia räumen. Dort gab es ja schon sehr, sehr lange Gerüchte, aber es hieß eigentlich immer, dass er zu Alpine wechseln würde. Aber daraus ist wohl nichts geworden. Und er wird neuer Team. Ja, neben Laurent Mekies wird Peter Bayer ebenfalls Teamchef bei AlphaTauri. Also man wird da eine Zwei-Mann-Teamleitung dann haben. Bin mal gespannt, das gibt es ja momentan bei keinem Team, wie das so ablaufen wird. Aber vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht, weil es halt beides Personen sind, die noch nie als Teamchef fungiert haben. Und dass man dann sozusagen ganz zu zweit diese Aufgabe angeht, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich finde es ein bisschen schade, dass Franz Tost die Formel 1 verlässt. Ich fand ihn immer sehr, sehr sympathisch, war ein sehr, sehr ruhiger Vertreter, der seine Arbeit, finde ich, eigentlich immer sehr, sehr gut gemacht hat. Und er war eigentlich halt auch in den letzten Jahren immer Interviewpartner bei Sky und wirkte, wie gesagt, dort immer sehr, sehr sympathisch. Und ich finde es schade, dass er die Formel 1 verlässt. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass Laurent Mekies Ferrari verlässt. Man hat ja, wie ich eben schon gesagt habe, immer mal wieder Gerüchte gehört, dass er ja das Team verlassen wird, weil Vasseur das Team generell sehr, sehr umkrempeln möchte. Und Mekies stand halt lange auf der Abschussliste. Aber dass es jetzt wirklich tatsächlich passieren wird gegen Ende der Saison oder zum Ende der Saison, finde ich schade. Ich finde, er hat eigentlich einen guten Job gemacht, war von der Außendarstellung auch immer einer der seriösesten Ferrari-Verantwortlichen, finde ich, in den letzten Jahren. Und ja. Aber so ist es halt nun mal, jetzt muss Ferrari sich um einen neuen technischen Leiter dann kümmern.
Ja, um Franz Tost natürlich schade, dass er AlphaTauri als Teamchef verlässt. Ich fand ihn sehr, sehr sympathisch. Gab ja auch immer bei uns so in der Freundesgruppe, wir mochten ja Franz Tost immer sehr. Unsere Freundesgruppe, wie wir auch früher immer Formel 1 gespielt haben. Das Videospiel, da war ich früher bei AlphaTauri und da war Franz Tost immer mein treuer Begleiter. Ja, schade, dass er der Formel 1, beziehungsweise als Teamchef zumindest, dem Team AlphaTauri ja nicht mehr beisteht. Er wird ja, glaube ich, weiterhin der Formel 1 erhalten bleiben. Und bin ich mal gespannt, wie es dann bei
Er soll in der
AlphaTauri,
Beraterrolle sein bei
ja,
AlphaTauri.
bin ich gespannt, wie es dann bei AlphaTauri weiterläuft. Aktuell läuft es ja, würde ich sagen, eher nicht so rund bei AlphaTauri. Zwischen Red Bull und AlphaTauri hört sich's auch nicht allzu toll an. Franz Tost hat da ja den einen oder anderen negativen Spruch schon zum Ende der letzten Saison, aber auch jetzt schon in dieser Saison in Richtung AlphaTauri abgegeben. Also bin ich mal gespannt, wie das da so weitergeht. Und ja, muss man einfach mal abwarten, wie das dann dort läuft. Ich glaube, es tut dem Team immer gut, vor allem jetzt in so einer schlechten Phase, wenn ja neuer Wind reinkommt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es dann bei AlphaTauri in den nächsten Jahren vor allem weiterlaufen wird. Aktuell, ja, man hat eine eigentlich sehr gute, ordentliche Fahrerpaarung, eine Fahrerpaarung, die vor allem für die Zukunft sehr gut sein könnte. Und da bin ich gespannt, was man halt aus seinen Kapazitäten dann am Ende rausschlagen kann. Und ich würde sagen, dann kommen wir so langsam mal zu Prediction, oder?
Ja, ich wollte noch vorher kurz zu Charles Leclerc kommen, denn ich hatte ja in der letzten Folge schon angesprochen, dass es Gerüchte um Carlos Sainz gab und dass er Ferrari vielleicht verlassen wird nach der Saison 2024. Ähnliche Gerüchte gab es jetzt in den letzten Tagen auch um Charles Leclerc, denn er hat wohl in seinem Vertrag, der noch bis Ende nächstes Jahr geht, eine Ausstiegsklausel, und zwar eine Leistungsausstiegsklausel. Das heißt, wenn er einen bestimmten Platz in der Fahrerwertung bis zum Sommer nicht hat oder das Team nicht hat, dann ist er frei, nach Ende seines Vertrags Ferrari zu verlassen. So was Ähnliches gab es ja auch schon bei Sebastian Vettel, oder ich glaube, es war ziemlich gleich auch bei Lewis Hamilton, bei McLaren damals, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls bei Sebastian Vettel war es auch so, er konnte Red Bull sogar schon ein Jahr vorher verlassen. Ich weiß nicht, wie das bei Charles Leclerc ist, genaue Details weiß man ja nicht. Aber Sebastian Vettel hatte ja einen Vertrag bis 2015 damals bei Red Bull und konnte das Team ein Jahr vorher verlassen, weil er bis zur Sommerpause außerhalb der Top 5, glaube ich, in der Fahrerwertung lag. Und dann war der Weg frei für ihn, zu Ferrari zu wechseln. Und ähnlich könnte es auch bei Charles Leclerc sein. Allerdings bezweifle ich das Ganze so ein bisschen, oder ich bezweifle, dass er irgendwie zu einem anderen Team wechselt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es mir einfach nicht vorstellen kann oder will, dass Leclerc zu einem anderen Team wechselt. Aber ich meine, ich hinterfrage halt die Option, die er halt momentan hat. Also Red Bull ist, finde ich, keine Option. Selbst wenn Sergio Perez das Team verlassen sollte, ich glaube nicht, dass Red Bull sich einen Charles Leclerc neben Max Verstappen holen wird. Also das wäre eigentlich ein Eigentor, man würde da dort nur teaminterne Konflikte haben. Und sowas Ähnliches sehe ich an sich auch bei Mercedes. Man hat mit George Russell das Talent für die Zukunft geholt. Und dann dort neben hat man Lewis Hamilton. Theoretisch könnte man Lewis Hamilton, falls er irgendwie seine Karriere dieses oder nächstes Jahr beendet, beerben mit Charles Leclerc. Aber ich weiß nicht. Also es gibt halt immer wieder Gerüchte, dass Mercedes wohl sehr an Leclerc interessiert ist. Vor allem die Gazzetta dello Sport, das ist ja eigentlich eine sehr, sehr seriöse italienische Zeitung, hat darüber berichtet, dass es halt schon sehr, sehr lange Kontakt zwischen beiden Parteien gibt. Aber um echt zu sein, weiß ich nicht ganz, ob das halt auch sehr schlau von Leclerc wäre, weil eigentlich hat er bei Ferrari sein Team um sich herum. Er ist eigentlich, auch wenn es keiner aussprechen will, die geheime Nummer 1 bei dem Team. Er fährt schon sehr, sehr lange bei Ferrari jetzt mittlerweile. Er war lange in der Fahrerakademie. Und ich weiß halt auch nicht, ob ein Schritt zu Mercedes jetzt halt ein großer Fortschritt wäre. Natürlich haben sie in der Vergangenheit, in den letzten 10 Jahren, den Sport dominiert, aber halt auch in den letzten 2, 3 Jahren sind sie eher nach hinten gefallen. Letztes Jahr haben sie die Saison hinter Ferrari beendet. Dieses Jahr sind die Autos circa gleich stark. Und ohne irgendwie die Zuverlässigkeitsprobleme oder die unglücklichen Ausfälle, oder den unglücklichen Ausfall, den Leclerc jetzt in Australien hatte, wäre er auch in der Fahrerwertung vor den Mercedes-Fahrern. Also ich weiß jetzt nicht ganz, ob Wechsel zu Mercedes halt sich auch sportlich großartig auszahlen würde für Leclerc, zudem er halt auch noch sehr von den Ferraris, die von den Tifosi sehr, sehr geliebt wird, kann man, glaube ich, sagen. Spätestens nach seinem Sieg damals in Monza ist er zum absoluten Liebling der Fans geworden. Und ich glaube, er will halt auch irgendwie nicht seine Wohlfühloase Ferrari so ein bisschen verlassen. Natürlich müssen sich Dinge bei Ferrari ändern, um halt in den nächsten Jahren wieder um die WM kämpfen zu können oder auch um die WM zu gewinnen. Aber ich glaube, dass er halt vielleicht dort so ein bisschen ähnlich getrimmt ist wie Michael Schumacher, dass er halt unbedingt mit Ferrari diesen Titel holen will, gerade weil er so lange bei dem Team ist. Und er möchte den Titel dann vielleicht nicht mit irgendeinem anderen Team holen, sondern nur mit Ferrari. Ich glaube, halt das Ganze schon noch nicht so ganz geklärt, halt auch in der Vergangenheit, noch in Jeddah, alle Wechselgerüchte oder irgendwas dementiert und hat gesagt, das ist alles frei erfunden. Er fühlt sich wohl beim Team und heute hat auch nochmal Frédéric Vasseur bei der Pressekonferenz zum Baku Grand Prix gesagt, dass man fest mit Leclerc plane in den nächsten Jahren und dass er ein Teil dieses Projektes ist, was er jetzt versucht aufzubauen. Und gerade auch, weil Frédéric Vasseur sein erster Teamchef bei Alfa Romeo war, glaube ich nicht, dass Leclerc halt das Team verlässt. Er hat einen Teamchef, mit dem er sich sehr, sehr gut versteht, der ihn sehr gefördert hat in seinem ersten Jahr. An sich spricht halt eigentlich kaum was für einen Wechsel zu Mercedes. Also halt höchstens, dass Mercedes halt in den letzten 10 Jahren gezeigt hat, dass sie auf Dauer sehr dominant sein können und halt auch WM-Titel holen können. Aber halt jetzt mit den neuen Regularien tun sie sich ähnlich schwerer, eigentlich noch schwerer als Ferrari, wenn man sich das Auto so anguckt. Also vor allem letztes Jahr im Vergleich zum Ferrari. Also ich schenke dem Ganzen nicht ganz so viel Glauben.
Ja, also ich glaube auch nicht. Vor allem muss ich tatsächlich sagen, ich kann mir Leclerc auch nicht wirklich bei einem anderen Team vorstellen als bei Ferrari. Muss ich tatsächlich sagen. Also nein, ich glaube nicht, dass Leclerc zu Mercedes wechselt. Selbst wenn Hamilton dann ja so langsam den Formel-1-Zirkus beziehungsweise Mercedes verlassen sollte, glaube ich nicht, dass man bei Mercedes auf Leclerc setzen würde, sondern wobei, wenn man die Möglichkeit hatte, vielleicht, aber
Ich glaube, man liebäugelt vielleicht noch mit Lando Norris, also dass er halt auch noch.
ich glaube auch, dass man da eher Fahrer aus der eigenen Schule haben möchte. Man hat auch noch einen Mick Schumacher in der Hinterhand, der nicht direkt zu Mercedes kommen würde, das denke ich nicht, aber der auf jeden Fall irgendwie dann auch, dann denke ich mal, irgendwo in einer der Mercedes-Reihen einen Platz kriegen soll in den nächsten ein, zwei Jahren. Spätestens. Ja, muss man schauen, aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube nicht, dass Leclerc jetzt in naher Zukunft von Ferrari weggehen wird. Aktuell kann ich mir das persönlich nicht vorstellen. Auch wenn es natürlich nicht so läuft, trotzdem hat er mit Ferrari ein Team, mit dem er Podien holen kann. Natürlich kann er nicht um die Weltmeisterschaft kämpfen, aber Ferrari ist trotzdem ein Team, mit dem man eigentlich theoretisch mit dem Auto jedes Rennen auf Platz 3 zumindest fahren kann. Und auch das ist ja im Vergleich zu den letzten Jahren, natürlich letztes Jahr war es dann am Ende doch ein bisschen besser, aber im Vergleich sonst ist das natürlich schon noch zufriedenstellend, würde ich sagen. Und da muss man schauen, wie die Entwicklung dann weitergeht. Red Bull ist natürlich schon weit weg, muss man einfach mal abwarten. Aber ich glaube nicht, dass sich da irgendwie eine andere Möglichkeit finden wird. Ich glaube auch, dass man halt bei Mercedes vor allem dann auch nach Hamilton, vor allem mit Russell auch als Nummer 1 sitzt. Ich hatte dann natürlich die Frage, wenn so ein Fahrer wie Lando Norris zu Mercedes kommen sollte, dann hat man meiner Meinung nach zwei sehr ausgeglichene Fahrer, dann wäre das mal die Frage. Aber ich glaube einfach nicht, dass Leclerc zu Mercedes wechselt. Und ja, muss man dann einfach abwarten. Was sich da tut, am Ende können wir den Menschen nur vor dem Kopf sehen und nicht, was
Ja.
intern passiert. Vielleicht kommt dann doch die Meldung irgendwie, dass Leclerc wechselt oder sonst was,
Also das wäre wirklich mein absoluter Albtraum, wenn
aber
Leclerc zu.
ich sehe das aktuell in weiter, weiter Ferne
Ja.
und ich kann es mir auch persönlich einfach nicht vorstellen, dass Leclerc wechselt oder das Verlangen danach hat zu wechseln. Klar, es läuft nicht alles rund, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Leclerc jetzt dringend von Ferrari weg möchte.
Nee,
Und
also
ja.
ich würde auch sagen, das wäre mein absoluter Albtraum, wenn Leclerc Ferrari verlassen würde, dann auch noch Richtung Mercedes. Also das wäre für mich persönlich der absolute Super-GAU, weil natürlich bin ich an erster Stelle Ferrari-Fan, aber keine Ahnung, so über die letzten Jahre bin ich auch ein riesen, riesen Charles Leclerc-Fan geworden. Ich meine, ich habe mir auch seine Startnummer tätowieren lassen. Also wenn er zu Mercedes wechseln würde, wäre das für mich wirklich ja sehr, 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 sehr belastend. Aber allein schon, wenn man dann auch noch mal dann die ganzen vertraglichen Dinge sich anguckt, ich glaube, Ferrari ist auch bereit, dort noch mal sehr, sehr tief in die Tasche zu greifen, um Leclerc noch mal ja finanziell irgendwie zum Nachdenken anzuregen, weil ich glaube, wenn Ferrari eins nicht interessiert, dann ist es das Geld. Ich glaube, von Geld hat Ferrari von allen Herstellern das meiste. Also das ist denen komplett egal. Die können Leclerc auf das Fünffache seines momentanen Gehaltes zahlen, das wäre für die kein Problem. Also dort ist man, glaube ich, einfach an dem Punkt, wo man, glaube ich, auch sagen kann, wir können so viel Geld ihm geben, zur Not zahlen wir ihm einfach das Doppelte von seinem Gehalt, wenn er überlegt zu wechseln. Aber ja, das ist alles noch ein bisschen weiter Ferne. Leclerc hat ja auch noch gesagt, dass man sich in diesem Jahr sicherlich noch zusammensetzen werde oder spätestens dann im nächsten Jahr, um dann über ein neues Arbeitspapier zu sprechen. Ja, und dann kommen wir, glaube ich, zum Schluss zu unserer Prediction für den großen Preis von Aserbaidschan. Ist einfach eigentlich so ein Rennen, was man irgendwie nie so richtig vorhersehen kann. Also passiert halt oft sehr Chaos halt einfach auf der Strecke, wie 2017 oder 2021. Also 2017, dann stand auf einmal Lance Stroll auf dem Podium. Daniel Ricciardo hat das Rennen gewonnen von Platz 10 aus. Valtteri Bottas, der nach der ersten Runde schon überrundet war, ist noch aufs Podium gekommen. 2021 dann dieses ja, legendäre Rennen, wo Max Verstappen 5 Runden vor Schluss diesen absolut bitteren Reifenschaden erlitten hat und es alles eigentlich danach aussah, als würde Lewis Hamilton jetzt ja, richtig Punkte auf ihn aufholen. Der WM, dann gewinnt er auch noch den Start beim Restart, aber schießt da in der ersten Kurve geradeaus. Sebastian Vettel fährt von Platz 11, war das mal nicht noch aufs Podium. Ja, also Baku ist immer sehr, sehr gut für Überraschung. Letztes Jahr war das Rennen aus Ferrari-Sicht und damit auch aus meiner Sicht mit das Schmerzhafteste der letzten Saison. Leclerc war auf Pole, hat das Rennen angeführt und hatte dann einen Motorschaden. Und auch Carlos Sainz ist auf Platz 4 liegend ausgefallen mit einem Bremsdefekt. Also das war wirklich ja, mit das schlimmste Wochenende der vergangenen Saison, obwohl einige schlimme dabei waren, würde ich das fast schon auf Platz 1 sehen. Aber ja, das ist alles Vergangenheit. Jetzt kommen wir in die Gegenwart und ich würde gleich mal anfangen mit meiner Prediction. Hier bei unserer App ist es so, wir machen das über Kicktipp, wo wir tippen. Dort ist das nur, also es ist nur das richtige Qualifying und auch das Hauptrennen. Also hier wird nicht aufs Sprint-Qualifying oder aufs Sprintrennen getippt. Ja, deswegen glaube ich, tippen wir das auch nicht, sondern konzentrieren uns einfach auf das Main Qualifying und auf das Main Rennen. Ich tippe tatsächlich auf die Pole Sergio Perez. Er ist sehr, sehr stark auf Straßenkursen, hat ja auch das letzte Rennen auf einem Straßenkurs gewonnen. In Jeddah hatte dort auch die Pole Position und auch letztes Jahr war er vor Verstappen in der Startaufstellung in Baku. Dort war er zweiter hinter Leclerc, während Verstappen dritter war. Ja, deswegen Sergio Perez sehe ich auf Pole vor eben Max Verstappen und auf der 3 sehe ich Charles Leclerc. Ich bin mal ein bisschen optimistisch dieses Wochenende nach den ganzen verkorksten Rennen zu Beginn der Saison. Hoffe ich jetzt mal, dass so ein kleiner Umschwung kommt. Ferrari bringt wohl auch schon ein paar Upgrades mit ans Auto in Baku. Und generell sollte die Strecke eigentlich besser zu Ferrari passen als zum Beispiel Melbourne. Und eigentlich waren die Pace in Melbourne gar nicht mal so schlecht. Deswegen sehe ich Leclerc auf Platz 3, auf Platz 4, dann Carlos Sainz. Einfach, ich glaube, die Quali-Pace von Ferrari war eigentlich immer sehr, sehr gut, auch auf Strecken, wo sie nicht ganz so stark waren. Zum Beispiel in Jeddah war Leclerc nur ein Zehntel von Perez weg. Deswegen glaube ich, dass im Qualifying Ferrari noch sehr konkurrenzfähig sein wird.
Ja, also ich tippe Verstappen dann halt eben auf die Pole, wenn du das Gegenteil machst. Dann mache ich Perez auf die 2, Leclerc auf die 3 und Russell auf die 4. Und im Rennen sehe ich Verstappen auf der 1, Perez auf der 2, Leclerc auf der 3, Russell auf der 4. Dann sehe ich Fernando Alonso auf der 5, Sainz auf der 6, Hamilton auf der 7 und Stroll auf der 8. Ich bin mal gespannt, wie Aston Martin sein wird jetzt nach der Pause. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob sie die Form vor der Pause halten können oder ob sie was abreißen müssen oder was auch immer. Bin ich sehr gespannt drauf. Stroll, ja, eigentlich immer ein sehr guter Fahrer in Baku. Hat er ja gute Rennen gehabt, hatte ja auch letztes Jahr ein sehr gutes Rennen in Baku. Hatte ja eine ganz andere Strategie als die anderen, die eigentlich auch sehr gut aufgegangen wäre, bis er dann den plötzlichen Reifenplatzer
Das
hatte.
war 21, aber ist
Ja?
ja egal. Ja, das war auch 21.
Boah, Junge, ich komme mit den Zeiten immer durcheinander, so unglaublich.
Du hast
Ja,
recht.
okay, dann vergessen wir das mal wieder. Aber trotzdem, Stroll ja auch in Baku ein Podium geholt
Ja, 21.
mit Williams. Und ja, bin ich sehr gespannt, wie er in Baku fahren wird. Also kein schlechter Fahrer in Baku, generell kein schlechter Fahrer, aber in Baku, ja. Fällt ja immer wieder auf und da bin ich gespannt, was er dort zeigen kann in dem Hoffentlich weiterhin starken Aston Martin.
Ja, im Rennen sehe ich auch Max Verstappen auf der 1. Ich glaube halt einfach, dass er noch im Qualifying, dass dort Perez ihn noch ab und zu schlagen kann. Wenn man das vielleicht auch bei Verstappen sagen könnte, wäre seine einzige, nicht Schwäche, aber seine nicht allzu große Stärke, das Qualifying. Er ist trotzdem ein sehr, sehr guter Qualifier, aber er ist halt eben der beste Qualifier, weswegen ihn dort halt auch Perez ab und zu mal schlagen kann. Hat er letztes Jahr auch häufiger mal bewiesen. Auf der 2 dann Sergio Perez, weil, sind wir mal ehrlich, rein von der Performance her ist halt kein Kraut gegen Red Bull gewachsen, egal auf welcher Strecke, ob Straßenkurs, ob normale Rennstrecke. Red Bull hat einfach mit Abstand das schnellste Paket und ist überall das beste Auto, außer irgendwelche Zuverlässigkeitsprobleme streikt mal wieder. Das war jetzt ja diese Saison auch schon der Fall bei Max Verstappen in Saudi-Arabien im Quali. Also, wenn halt sowas mal im Rennen passiert, dann kann sowas halt auch mal das komplett durcheinander wühlen. Oder, keine Ahnung, die räumen sich mal ab wie Verstappen und Ricciardo 2018. Also, sowas ist halt auch möglich. Wir brauchen eigentlich wirklich halt einfach mal ein Rennen, wo beide Red Bulls wechseln und dann haben wir eigentlich ein richtig geiles Rennen, weil mit Aston Martin, Ferrari und Mercedes haben wir drei Teams, die eigentlich auf Augenhöhe sind und die eigentlich jeden gegenseitig schlagen können. Und ja, das ist halt so ein bisschen, würde ich sagen, wie damals zu der Mercedes-Zeit, wo Mercedes so ein bisschen dominant war. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber es ist halt so ein bisschen so, dass es, wenn die beiden Mercedes sich einfach mal abräumen, wie zum Beispiel 2016 in Barcelona, dann war es halt ein richtig geiles Rennen, weil dort zwei Teams mit Red Bull und Ferrari damals auf Augenhöhe waren und beide um Sieg kämpfen konnten. Und jetzt ist er noch mehr mit Aston Martin noch dabei. Also, ich hoffe einfach, dass die beiden sich abräumen und dass wir ein Chaosrennen haben. Und ja, aber sind wir mal realistisch, Max Verstappen wird das Ding holen vor Sergio Perez. Auf der 3 sehe ich Leclerc. Ich hoffe halt einfach. Also, das ist einfach auch eine Prediction, die ein bisschen, wie sagt man, zuversichtlich ist. Also, das ist einfach so, ich hoffe einfach, dass nach den ganzen schlechten Rennen jetzt mal das Glück auf Leclercs Seite sein wird. Deswegen sehe ich ihn auf der 3. Auf der 4 sehe ich George Russell, der, glaube ich, nach seinem Motorschaden zurückkehren wird und zurückschlagen wird in Baku. Er ist, glaube ich, auch hungrig, wieder Lewis Hamilton zu schlagen. Im Qualifying hat er Hamilton bis jetzt in jedem Quali geschlagen, aber im Rennen hat er halt bis jetzt halt auch ein bisschen Pech, wie halt in Australien. Während Hamilton dort Zweiter wird, liegt Hamilton auch momentan vor ihm in der Fahrerwertung. Und deswegen wird Russell, glaube ich, Hamilton schlagen, weil er dieses Wochenende sehr, sehr motiviert sein wird. Auf der 5. Carlos Sainz, auf der 6. Sir Lewis Hamilton, auf der 7. Fernando Alonso und auf der 8. Esteban Ocon, weil ich glaube, dass halt einer der Top 4 Teams, also dass da mindestens einen Ausfall geben wird und ich tendiere dort zu Lance Stroll.
Ja, gute Prediction auch von dir. Sind wir gespannt, wer am Ende, ich sag heute so oft, sind wir gespannt, ey. Bin ich gespannt, wer am Ende dann die Nase von uns beiden vorne hat. Ich fand es ein bisschen schwer, jetzt so das einzuschätzen, wie die Autos jetzt sein werden. Man ist jetzt auch schon ein bisschen her. Die Formen der Fahrer können sich ganz anders gestalten, als das zuvor war. Denn diese Pausen haben die Fahrer natürlich auch unterschiedlich genutzt, wie die Formel 1 auch wieder gepostet hat, während Nico Hülkenberg Marathon gelaufen ist oder was er da gemacht hat.
Ja,
Hat
Marathon.
Valtteri Bottas im finnischen oder was auch immer Eis gechillt, an der Antarktis oder so
Charles
wahrscheinlich.
Leclerc hat einen Song rausgebracht auf Spotify,
Ja.
also ein
Also
Piano-Stück.
natürlich für die Fahrer war das, glaube ich, eine ganz schöne Zeit jetzt so zwischen der Anfangsphase der Saison und jetzt dem nächsten Rennen und dem Start ja so ein bisschen in Europa, beziehungsweise dem ersten Rennen in Europa. Und ja, ich glaube, für sie war es eine schöne Zeit und sie haben es natürlich auch genutzt. Und ja, da bin ich gespannt, wie die Form sein wird.
Ja, ich freue mich sehr auf das Rennen, auf das Qualifying. Es wird ein sehr, sehr volles Wochenende. Wir haben einfach nur ein Training und dafür zwei Rennen, zwei Qualifyings. Also ja, eigentlich sage ich mal, rein vom Content her könnte es nicht besser sein. Ich freue mich sehr auf das Rennen, hoffe auf einen Charles Leclerc oder Carlos Sainz Podium, damit wir auch mal wieder da vorne ein kleines Statement zumindest gegenüber Aston und Mercedes setzen. Und ja. Bin auch sehr gespannt, was im hinteren Teil des Feldes passiert. Was macht Nico Hülkenberg? Kann er vielleicht wieder Punkte einfahren, was natürlich sehr, sehr wünschenswert wäre, nachdem er ja in Australien ein sehr, sehr starkes Wochenende hatte. Das wird man alles sehen. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir melden uns dann nächste Woche wieder nach dem Bundesligaspieltag 30 und nach dem hoffentlich guten Wochenende von Baku. Und bis dahin denkt immer dran, einfach mal abziehen.
Ja, auch von meiner Seite, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann und bis dahin. Ciao.
Thank you.